Ich wurde geboren oder ich bin aufgewachsen im Bauch eines 15-jährigen Mädchens, das von Anfang an abgelehnt hat. Also mein Traumatherapeut hat gesagt, da ist extrem viel Angst drin gewesen, extrem viel Sorge und extrem viel Nöte. Und dein limbisches System ist ab der 7. Woche ausgebildet worden und da hast du 2 vorgeburtliche Traumata. Jetzt müssen wir 10 Jahre weitergehen. Ich wurde also adoptiert auch nach einem Jahr und bin dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Und was passiert da ab Tag 1? Das ist im Endeffekt, um es mal knaller zu sagen, es ist wie Knast. Es ist eine eigene Welt. Du musst dich jeden Tag behaupten. Und du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Du wirst Opfer oder Täter. Ich hatte allerdings auch frühzeitig die Fähigkeit, Menschen das zu geben, was sie brauchen an Wörtern und an Handlungen. Und ich wusste ganz genau, wie ich mit den Leuten heute, sagt man, verhandle. Das heißt, ich habe seit 35 Jahren verhandle ich und am Anfang habe ich um mein Leben verhandelt.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Matthias zu. Er erzählt von seinem Leben und wie dieses ihn gelehrt hat, um sein Überleben zu verhandeln. Es geht um den Kampf, sich von Stigmata zu befreien und den Mut daran zu glauben, die Chance zu haben, dass es weitergeht. Menschen, die ihm klare Grenzen aufgezeigt und an ihn geglaubt haben, halfen ihm dabei. Ein sehr offenes und im Detail persönliches Gespräch über das Aufwachsen zwischen Heim und der normalen Welt, sowie der Suche nach Heimat. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker, Matthias, und auch an dich, wie immer am Anfang meine Frage: Was ist das Thema, das dich bewegt, das dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Hi Sebastian, erstmal schön, dich wiederzusehen und dass du auch auf jeden Fall gesünder bist als beim letzten Mal nach deinem kleinen Fahrradunfall. Und das Thema, was mir am wichtigsten ist, ist aktuell mein neues Geschäft. Das ist Psychologie, die verkauft.
Psychologie, die verkauft. Okay, und wie kommt's und warum ist dir das wichtig?
Also wenn ich jetzt die Keynote wiederhole von vorgestern aus dem Saarland, sind wir eine halbe Stunde unterwegs. Ich versuche es mal ein wenig abzukürzen. Wir haben uns kennengelernt, da hatte ich noch als zweites Standbein den Pink Elephant Coach. Da habe ich Frauen dabei unterstützt, mehr Gehalt und Honorar zu verhandeln. Das mache ich auch immer noch, allerdings nicht proaktiv. Das hat sich einfach nicht gelohnt. Da habe ich extrem viel Geld, weil es ein Herzensthema war. So ist das ja meistens leider, eben investiert und auch mehr investiert, als ich investieren sollte. Und da ich aber immer umtriebig bin und wir auch in diesen Zeiten immer schauen sollten, dass wir diversifiziert sind in unseren Angeboten, habe ich mich gefragt, wozu hast du denn richtig Bock? Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich die Themen Verkaufspsychologie, professionelles Verhandeln und Storytelling zusammennehme, dann habe ich die Grundlage, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin und auch jede Firma benötigt, um am Markt standzuhalten. Und dann habe ich mir gedacht, dann nennen wir das Ganze doch Psychologie, die verkauft. Und dann habe ich mein neues Standbein. Und genau das habe ich gemacht. Und das macht extrem viel Freude. Habe da auch einen Podcast. Gibt auch einmal im Monat Live-Workshops zu verschiedenen Themen. Und das mache ich jetzt seit, ich würde sagen, einem halben Jahr ungefähr. Ja.
Und wie kommt es, dass dir, also wie bist du zu dem Thema Psychologie und Verkaufen gekommen und was bewegt dich dabei, dass du dir das als Thema gezogen hast?
So, wir fangen an im Jahre 1979, als ich geboren wurde. Ich wurde geboren oder ich bin aufgewachsen im Bauch eines 15-jährigen Mädchens, das von Anfang an abgelehnt hat. Also mein Traumatherapeut hat gesagt, du bist in dem Bauch einer Frau groß geworden. Das ist analog zur, wir hatten ja gerade schon das Thema Ukraine an der Ostfront. Das heißt, da ist extrem viel Angst drin gewesen, extrem viel Sorge und extrem viel Nöte. Und dein limbisches System ist ab der 7. Woche ausgebildet worden und da hast du 2 vorgeburtliche Traumata. Jetzt müssen wir 10 Jahre weitergehen. Ich wurde also adoptiert auch nach einem Jahr und bin dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Wer das kennt, Abrath zwischen Wülfrath und Wuppertal, war damals eine der besten Kliniken auch, weil die halt moderne Methoden auch genutzt haben. Ich habe irgendwann verstanden, warum ich eben auch in meinem Hauptjob das Thema Agilität oder Leadership auch so habe, weil so wie ich damals behandelt worden bin, so behandle ich eben auch Führungskräfte und das funktioniert sogar, ist total super. Und was passiert da ab Tag 1? Das ist im Endeffekt, um es mal knaller zu sagen, es ist wie Knast, es ist eine eigene Welt. Du musst dich jeden Tag behaupten. Und du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, du wirst Opfer oder Täter und kommst da entweder körperlich und physisch etwas geschädigt raus oder und mit einer Akte bei der Polizei. Ich habe beides geschafft zu vermeiden, allerdings auch nur, weil ich auf der einen Seite meine vorgeburtlichen Traumata einsetzen konnte. Wo lauert Gefahr? Also wir alle haben ja dieses Bauchgefühl. Also du bist ja auch Soldat gewesen. Das heißt, du weißt, du hast ja auch dieses Bauchgefühl. Du riechst ja auch, wo Ärger kommt, wo man vielleicht etwas mehr Blei schlucken würde als in der anderen Richtung. Und das hatte ich schon frühzeitig. Ich hatte allerdings auch frühzeitig die Fähigkeit, Menschen das zu geben, was sie brauchen an Wörtern und an Handlungen. Und ich wusste ganz genau, wie ich mit den Leuten heute, sagt man, verhandle. Das heißt, ich habe seit 35 Jahren verhandle ich und am Anfang habe ich um mein Leben verhandelt, wenn man es mal wirklich so sieht. Weil, und das wird jetzt ein bisschen härter, wenn die Jungs dann, das waren in der Regel auch nur Jungs dann in den Gruppen, Langeweile hatten, dann konnte es auch darin enden, dass die Ärsche aufgerissen worden sind. Und das ist übrigens keine Metapher. Das ist die harte Realität. Wie im Knast, wie in Guantanamo, wie überall.
Also im Sinne von sexueller Übergriffigkeit?
Ja, ja, klar. Also das gab es da eben auch, gewollt oder ungewollt. Da einige Sachen auch erlebt, also bei anderen. Also es war schon, es ist, wenn die sobald in die Pubertät kommen, ist das schon krass. Also sich aufgrund von dem Leid anderer in eine höhere Position zu bringen, das hat nichts mit Tieren zu tun, das ist menschlich und das ist leider normal. Und das hat auch nicht immer ein Erzieher mitbekommen. Wenn es mitbekommen wurde, dann war natürlich Ende im Gelände. Ne? Dann gab es richtig Ärger. Ja, und das bedeutet also, mich begleitet das Thema Verhandeln und Verkaufen schon sehr lange. Und ich war auch immer so der Außenseiter, weil ich immer so ein bisschen, ich sag mal, besonders war. Deswegen bin ich hier auch irgendwann ins Heim gekommen. Heutzutage wird man sagen, ach komm hier, bestimmt ADHS, gibt dem Ritalin und dann ist die Sache durch. Damals war das ein Unikum. Und ich habe irgendwann meine alte Lehrerin aus der Grundschule auch getroffen, Frau Schetter, und die war sehr, sehr, sehr geduldsam mit mir und sagte, ach weißt du, Matthias, damals warst du schon sozusagen das Schlimmste, was ich erlebt habe in meiner Zeit. Aber hätte ich gewusst, was mich danach noch erwartet, dann hätte ich gesagt, naja gut, der ist ein bisschen unruhig. Ne?
Ja.
So, und ich bin auch ADS-zertifiziert mit über 95%. Das hat damals auch mit da reingespielt. Also viele Dinge. Ne? Ich habe dann irgendwann auch, war klar, dass ich eine Vorgeburt, eine frühkindliche Depression hatte etc. Das wird alles nicht diagnostiziert. Ich war auch immer in Therapien und Co.
Ja.
Aber so ist das halt. Ich meine, ist ja ein bisschen was draus geworden. Und im Endeffekt hat sich das dann so durchgezogen. Ich musste mich immer irgendwie verkaufen und habe immer irgendwie auch geguckt, wie ich den Menschen das gebe, was die brauchen, zu meinem Preis.
Ja.
War in der Ausbildung dann bei DATE, habe einen Betriebsrat verhandelt, bevor ich da gegangen bin.
Ja.
So hat mich das Thema irgendwo auch in der Hochschulpolitik dann in Wilhelmshaven während des Studiums dann eben auch begleitet. Immer neue Sachen auch erfunden, die sie natürlich verhandeln müssen. Mehrwert für Menschen, ob es jetzt in der Animation war als Chefanimateur oder in anderen Positionen. Ich musste immer verhandeln und verhandeln ist verkaufen, verkaufen ist verhandeln am Ende des Tages im Grunde. Und irgendwann im Jahre, ich gehe jetzt ins Jahr 2018, ich war mittlerweile, ich glaube, vier Jahre schon bei Accenture, weltweit größte Unternehmensberatung im IT-Umfeld.
Ja.
Wer schon mal mit der Bahn gefahren ist, die Software wurde damals unter anderem auch von uns entwickelt. Aber wir machen auch viele andere Sachen. Da habe ich die Chance gehabt, eine Abteilung mitzugründen zum Thema Agilität und SAP. Und war direkt Teil des Leaderships, war verantwortlich für Recruiting, also Mitarbeitergewinnung und Customer Success Manager, also für den Vertrieb auch. Diese beiden Dinge habe ich dann eben ausgefüllt, musste auch Millionenbeträge verhandeln. Und mein Chef sagte irgendwann, das machst du schon ganz gut. Ich so, ja, wo ist das? Aber er sagte, ja, also vergibst schon ein bisschen oft Dates. Und ich so, was heißt das? Elch-Steak vergeben? Ja, du buchst jetzt mal ein Verhandlungsseminar. Und bevor dann der Lockdown war, im Jahr 2020, hatte ich im Januar in Hamburg bei Scottwork noch ein wunderbares Seminar, Grundlagen verhandeln. Und das hat mich dann erstmal sehr krass geprägt. Also ich habe auch exzellente Feedbacks bekommen von den Leuten, von den Trainern und habe viel mitgenommen und habe so ein, zwei Jahre später gesagt, zwischendurch habe ich dann den Pink Elephant Coach auch gegründet, ich will da tiefer einsteigen. Und ich habe es dann ein bisschen übertrieben, bin dann bei meinem Mentor gelandet. Bei dem habe ich mittlerweile, ich glaube, 5 Seminare gebucht. Und eins davon war unter anderem mit dem ehemaligen Chef der Krisen- und Geiselverhandlungseinheit des FBI, Gary Nosner. Waco wird dir als Experte sicherlich was sagen, 93. Der hat das verhandelt, der hat danach die ganzen Konzepte und auch die Truppe gegründet, die aus diesem ganzen Desaster, muss man ja einfach sagen, in so ein Holzhaus mit einem Panzer reinfahren. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wie wir auf der Welt sehen. Das war es damals auch schon nicht. Und bei dem durfte ich lernen, auch mehrfach, und auch bei der ehemaligen Direktorin für Krisen- und Geiselverhandlung von Scotland Yard. Ich würde sagen, in Deutschland, diese Kombination kenne ich zwei Menschen, meinen Mentor und mich, die Ausbildung auch genießen durften. Gleichzeitig habe ich mir natürlich auch immer gesagt, Verkaufspsychologie ist eine Grundlage, die jeder können müsste. Also wenn ich noch mal Neuunternehmer wäre, also ich bin kein Unternehmer, ich bin Freiberufler, da müssen wir auch mal ehrlich sein, dann würde ich als allererstes professionell Verkaufspsychologie lernen wollen. Das habe ich damals eben auch bei meinem Mentor gemacht, habe mich auch TÜV zertifizieren lassen und später habe ich dann nochmal das Thema Storytelling auch nochmal als Coach angenommen und habe mich da auch nochmal zertifizieren lassen von zwei Top-Ausbildern aus München. Und diese drei Dinge habe ich eben dann zusammengebracht, weil die bringt so habe ich im deutschen Markt nicht gesehen, dass jemand zusammenbringt für die Ziele, die es daraus gibt. Immer einzelne, ja, gibt es gute Experten. Das Zusammenspiel, nein, gibt es nicht. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, nach 30 Minuten, Verhandeln und Verkaufen war früher lebensnotwendig. Irgendwann wurde es ein Hobby und jetzt habe ich es professionalisiert und zeige es auch eben anderen. Genau.
Dann fasse ich mal zusammen, was ich verstanden habe. Ja, ich wurde ja hellhörig, ich habe schon gesagt, wow, krass. Als du sagtest, dass deine Mutter oder die Frau, die dich geboren hat, ich weiß ja nicht, wie dein Verhältnis ist, 15 war, ne? Da ich schon, oh krass. Hört man ja auch nicht so oft und du hast ja dann beschrieben, dass die Überforderung dieses Mädchens eigentlich dir dann als Embryo schon Informationen in dein limbisches System gegeben hat, was dir dann eine Hypothek für den Start ins Leben gegeben hat, mit der du dich beschäftigen durftest, ne? In der Therapie. Das habe ich gehört. Und dann habe ich verstanden, dass ich vermute, aufgrund der Überforderung des Mädchens, du dann nach einem Jahr ins Heim gekommen bist.
Ich war mit ihr zusammen in einem Mutter-Kind-Heim. Also sie war vorher schon Heimkind, dann ist sie
Okay.
schwanger geworden. Auch der Klassiker habe ich in Heim auch oft gesehen. Und dann hat sie noch, ja, mit mir in Hilden 10 Monate, ich bin Eifler in Wittlich geboren, verbracht. Und dann wurde ich im Dezember 79 wurde ich dann zur Adoption freigegeben oder wurde auch adoptiert von meinen Adoptiveltern. Das sind aber meine Eltern. Also ich habe da Mama und Papa zugesagt. Ich habe jetzt auch keinen, ich bin auch immer dankbar gewesen, dass sie das gemacht hat, weil sowas kann passieren und sie hat die bestmögliche Entscheidung für alle getroffen. Das finde
Weil
ich, also da bin ich auch sehr, sehr klar mit. Lustig ist das Ganze, meine Mami hat beim Amtsgericht Langenfeld gearbeitet und die musste da öfters mal als Zeugin auftreten oder auch als Beklagte. Und das heißt, meine Mutter hat immer meine oder öfters meine leibliche Mutter auch gesehen. Ich habe auch mal einen meiner Halbbrüder kennengelernt.
Okay. Also was ich höre, ist im Grunde, obwohl die Situation dann schwierig war, hat deine leibliche Mutter dann da bewusst oder unbewusst Verantwortung übernommen und dich zu der Obduktion freigegeben, weil sie erkannt hat, irgendwie bin ich überfordert oder so. Okay. Also du warst, wenn ich es richtig verstanden habe, also ein Jahr oder so um den Dreh, als du adoptiert
Ja,
wurdest.
10 Monate mit ihr war ich zusammen und dann, ja, im 10. Monat, ja, elften, ja,
Genau.
elften, ja, 11. Monat wurde ich dann adoptiert.
Genau. So, und dann bist du irgendwann wieder ins Heim gekommen oder sowas, hast du
Ja,
gesagt?
10 Monate, 10 Jahre später.
Zehn
Also,
Jahre
ne,
später,
ich bin
genau.
ja
Und was
dann bei
dann?
meinen Eltern aufgewachsen. Meine Mutter war selbst in der Ausbildung auch zusätzlich noch also was heißt auch, sie hat Sozialpädagogik in Köln studiert, hat dann die Frost-Methode, die neu war, mit mir ausprobiert, weil ich autistische Züge hatte. Also ich bin auf eine Wand zugekrabbelt und weiter, Spoiler Alert, das mache ich immer noch. Wand, egal.
Du krabbelst dann die Wand
das
hoch.
Diskutieren wir, das diskutieren wir erstmal, ob das eine Wand ist, die doch da stehen bleibt. Aber damals war es wirklich ein physisches Ding und ich muss also hochgestört eben auch rausgekommen sein aus diesen ganzen Situationen. Ich will da aber keinem jetzt eine Verantwortung oder Schuld zuschieben. Nee, das ist einfach Tatsache. Also die Hypothek, ein Freund sagte das so, zu mir mal, der mir auch geholfen hat, jemanden für ADS zu finden, zur Diagnose.
Ja.
Ich habe viel erlebt, oder auch mein Traumatherapeut, aber wenn du reinkommst, dann fang schon nicht an zu weinen bei dem, was du geschafft hast und da, wo die Hypotheken sind. Und ich merke das auch so gar nicht. Ne? Also ich habe das auch gar nicht so visibel. Ich mache mich da jetzt seit 2 Jahren erst bewusst oder 3 Jahren bewusst mit vertraut und arbeite dann auch Dinge auf, wo ich dann sage, puh, jetzt weiß ich, woher es kommt.
Genau, und wir halten das ja erstmal für normal, weil wir es nicht bewusst haben. Und wenn ich dann merke, hier ist irgendwas, was mir schwerfällt, und dann erkenne ich, oh, da kommt es her. Ah, okay.
Genau.
Das heißt, also nach 10, als du dann 10 warst, dann war das auch eine Herausforderung für deine Adoptiveltern und dann bist du ins Jugendheim gekommen, oder wie?
Ja, ganz genau. Also meine Eltern waren relativ schnell geschieden, also mein Vater also mit 3, 4 oder so.
Ja.
Und dann bin ich bei meiner Mami aufgewachsen. Und in der Grundschule war es halt noch so. Ja, also kognitiv nie. Ich habe so ein 113er IQ auch. Also das war immer vernünftig auch, aber verhaltensmäßig. Und ich glaube, dass damals eben auch schon ADS und Co. damit reingespielt haben. Und damals war es Zappelphilipp, da war man halt auch nicht so fix mit. Und mit Therapien und Co. irgendwie haben wir es hingekriegt. Und dann kam die weiterführende Schule, Realschule Gutenberg in Langenfeld. Und dann ist es eskaliert. Also ich war öfters mit einem anderen, Grüße gehen raus an Serda, beim Direx als irgendwie in der Klasse, so ein bisschen übertrieben. Aber das war schon ein paar Mal in der Woche saß ich da schon, musste abgeholt werden auch teilweise. Das ist dann, Und dann hat man entschieden, nee, das macht keinen Sinn. Wir müssen dem helfen. In der Pubertät eskaliert das komplett. Und es ist in den ersten anderthalb Jahren auch in diesem Heim komplett eskaliert.
Ja.
Das heißt, ich würde mal sogar sagen, Sekunden vor der Einweisung in die geschlossene. Ja?
Oh, krass,
also das habe ich schon ein bisschen dabei noch verschwiegen gerade, ist mir gerade nicht eingefallen, aber ich war kurz davor, also es war schon die Vorendstufe von Heimen. Also wenn du da warst, da gab es nicht mehr viel drunter, da gab es nur noch die geschlossene. Also ich hatte auch auf der psychiatrieeigenen Schule, in der Sonderschule hatte ich Hausverbot für einen Monat. Und das, da sage ich immer, das musst du erstmal schaffen, Freunde. Und dann gab es halt eine geile Situation. Darf ich die erzählen? Willst du die hören?
Ja, erzähl.
Frag dich nur, weil ich
ein bisschen. Das ist deine Episode, deine Folge.
Ich
schenke dir die Zeit.
Und dann gab es halt eine geile Situation. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Das war die Situation, die mein Leben geändert hat. Also wirklich. Und ich habe das mit meiner Mami, habe ich das mal nachgehalten. Sie sollte unterschreiben, dass ich für 6 Wochen in die Psychiatrie nach Essen komme. Und dann wollte man mich wieder zurückholen. Fakt ist aber, wenn du da einmal gelandet bist und ich habe die Ramona damals, die ist da hingekommen, die haben wir nie wieder gesehen. Was dann passiert ist, keine Ahnung. Und meine Mami hat gesagt, nee, ich habe die Arme auf den Rücken getan, habe gesagt, nee, da geht noch was, der schafft das. Also, und sie war nicht nah dran an mir, aber sie wusste, der Junge schafft das. Warum weiß ich, aber er schafft das, ich fühle das. Ja. Und dann bin ich eines schönen Morgens, war im Mai war das, ich weiß noch genau, wie es war. Ich bin aufgestanden, schönes Wetter, habe mich gefreut, wenn wir gleich wieder zur Schule gehen, irgendwie so eine schöne Frische, im Mai die ersten Sonnenstrahlen, gehe runter und sehe dann Monika, das war meine Erzieherin, die ist später schwanger geworden, habe gesagt, moin, habe gesagt, morgen, ich habe keinen Bock mehr Scheiße zu bauen, ich will auf die öffentliche Schule. So, das hat jemand gesagt, wo jeder wusste, der ist eigentlich schon seit 2 Monaten in der geschlossenen.
Ja.
Ich bin 2 Jahre zurückgesetzt worden, inoffiziell in der Sonderschule von der Leistung her, weil ich halt nur ausgerastet bin, täglich. Und bin dann eben, hab das eben so gesagt. Ich glaube, alle haben so innerlich gedacht, Bruder, ich weiß nicht, was du glaubst, aber du bist ein Elefant, keine Giraffe. Ja? Ja. Also, geht nicht. Und dann gab es noch einen Vorfall in der Schule und dann bin ich damals zum Schmidt-Stümmer gekommen. Das war ein neuer Lehrer sogar. Pläte nannten wir ihn. So ein richtig robuster mit Holland-Klocks. Ersten Tag war ich in seiner Klasse, habe natürlich wieder Scheiße gebaut. Und dann hat er mich damals mit den Holzklocks aus der Klasse gestiefelt. Heute wird man sagen, körperlicher Übergriff. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. In solchen Heimen brauchen gerade die Jungs das ein oder andere Mal eine initiale Nackenschelle,
die Grenze.
Damit die wieder wissen, wo vorne und hinten ist. da helfen Worte nicht. So, ja, am nächsten Tag bin ich gekommen und das ist ganz wichtig, habe mich in den Arm genommen und gesagt, pass auf, Junge, ich habe nichts gegen dich, wir fangen bei Null hier an, aber ich werde dir jetzt mal die Regeln festlegen. Montagmorgens kriegst du Mathe, Deutsch, Englisch, Hausaufgaben. Die werden Freitag abgegeben. Wir haben ganz normalen, normalen Unterricht. Also wir haben Erdkunde, wir haben Englisch, ne, solche Dinge. Du hast Fragen, du fragst mich, du gibst mir nicht die Hausaufgaben am Freitag ab. Wir beide haben ein Thema. Das ist deine Verantwortung. Das war das erste Mal, wo jemand gesagt hat, ich vertraue dir. Das ist dein Tanzbereich.
Ja, ja, ja.
Das Ding ist so krass eingeschlagen, dass ich ein halbes Jahr später auf der öffentlichen Hauptschule war.
Ja.
Und da habe ich irgendwann gemerkt, als ich damals bei der Beerdigung auch meiner Mentorin war von der Sibylle, ja, das ist mir so ein, zwei Wochen vorher, wo ich halt viel nochmal rekapituliert habe, war mir auf einmal klar, wieso ich eben auch das mache, auch mit diesem Agilen, was ich jetzt mache, weil nichts anderes machen wir. Wir sagen, das ist euer Tanzbereich, das ist die Arbeit, die ihr habt, gebt uns ein Feedback und erledigt es. Und wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns. Ja. Und das hat damals schon extrem gut geklappt. Also das war, initial war es extrem cool. Und damals, das war sehr geil, gab es eine, ich weiß nicht mehr, wie heißt die denn, die, es ist eine sehr bekannte Schauspielerin auch, ich weiß aber jetzt gerade den Namen nicht mehr, und die habe ich, als ich mit Eric Roberts, Michael Paré, habe ich ein Hollywood, also ich habe ein Red Carpet Event gesponsert, und dann war die auch zu Gast, und die war damals in ganz vielen Filmen, also in Serien auch drin, und die hat mich sozusagen auf diesem, ich habe mich immer auf die Serie gefreut, weil ich diese Schauspielerin so cool fand, hat mich auf diesem Weg begleitet, ne, und dann gab es auch ein Foto von, und habe ihr das auch erzählt, das war so ein geiler Abschluss auch nochmal, ne, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie sie heißt, also die kommt auch öfters mal in der Boulevardpresse,
ja.
Aber das war, ich habe es nicht so mit Namen, genau.
Also eine Schauspielerin, die dich inspiriert hat, wie so eine...
Ja, ich vielleicht fällt mir der Name noch ein.
Ja,
also sicherlich ganz zum Schluss, der Klassiker. Ja.
Ja. Ja, wow, habe ich gerade gedacht. Also, was ich so rausgehört habe, ne? Also erstmal, dass als du ins Heim gekommen bist und in die Pubertät gabst, da war für dich eigentlich so das Eskalieren so ein Monsterthema, was auch die Herausforderung für dein Umfeld war. Und Eskalieren war halt immer, was war, Anti sein, Stress machen, Bullying und Möppern, vielleicht auch aggressiv sein und so weiter, ne?
Ja.
Nämlich. Und was dir da geholfen hatte, waren zwei Dinge, die ich gehört habe. Das eine, dass du spürst, dass ein Mensch dir vertraut, nämlich deine Adoptivmutter, die gesagt hat, nee, der muss nicht in die Geschlossene, der schafft das, ich habe das Vertrauen in ihm. Und das vor allem, absolut, dass du das so quasi so nonverbal, indirekt mitbekommen hast, ne? Die spricht für mich quasi, ne?
Ja.
Und das zweite dann ein Lehrer, der dir einen klaren Rahmen setzt und sagt, pass auf, Montag ist Hausaufgaben, Freitag lieferst du mir ab, was in der Zwischenzeit ist, deine Verantwortung, was dir auch Vertrauen gegeben hat und gleichzeitig aber auch klare Grenzen. Wenn nicht, dann haben wir ein Thema, ne? Also, dass das vielleicht auch dann die Orientierung gegeben hat, die dir in der Pubertät ist ja eh alles durcheinander, ne? Bei jedem Teenager. Die linke, rechte Grenze gegeben hat, die du auch gebraucht hast, um eine Orientierung zu haben, und was auch vielleicht auch Sicherheit gegeben hat. Ne? Gleichzeitig mit dem Freiraum, wo du das Vertrauen bekommen hast, du darfst dich ausprobieren und gestalten.
Absolut, ja.
Ja. Und das war dann der Shift für dich, wo du dann es auch geschafft hast, wieder in so eine ruhigeres Gewässerbahn zu kommen, wodurch du dein Ziel, dass du gesagt hast, ich will in die normale öffentliche Schule, ein halbes Jahr später gelandet bist.
Ja, genau. Und dann kam eigentlich die nächste Aufgabe. Ich war dann auf der öffentlichen Hauptschule, Klasse 9, habe auch einen guten Job gemacht.
Ja.
Und dann hieß es aber, okay, die Probleme, also die harten Probleme sind hier gelöst worden in Abrad. Ja. Jetzt brauchen wir eine Lösung, weil fit für zu Hause bist du noch nicht, Matthias. Ja, wir brauchen jetzt nochmal so eine Jugendwohngruppe oder so, wo du nochmal ein bisschen so erwachsen erzogen wirst. Ein bisschen Pubertät und mit anderen Jungs. Und dann haben sie gesagt, okay, such dir doch was aus. Ne, Gummersbach gab es, die hatten ein eigenes Schwimmbad auch, war ganz cool, war mir zu weit weg. Dann Solingen, Halveshof. Dann habe ich gesagt, da würde ich gerne hin. Und dann fing die an, ja, der kommt erstmal auf die Sonderschule. Und dann ist meine Mutter völlig ausgetillt. Da war ich dabei, hat gesagt, der hat doch hier nicht 3 Jahre sich den Arsch aufgerissen. gesessen, der hat da nicht 3 Jahre gekämpft und damit der jetzt mit den ganzen, und sie hat das auch so gesagt, Assis wieder auf eine Schule kommt und dann wieder Influenced wird. Weil was halt die wenigsten raffen ist, du hast 2 Probleme und kommst ins Heim oder in den Knast. Du hast alle anderen Probleme auch und du nimmst welche an davon. Und es kann quasi passieren, aus der Peer-Group, ne? Dass du dann in so eine, oh ja, geil, hier macht es ja auch Spaß, und dann war es das mit der öffentlichen Schule.
Ja, ja.
Die finden immer irgendeinen Grund. Dann war, dann gab es ein Zwischen, da gab es halt eine Vereinbarung. Es gab eine, es gab damals den Herrn Wenning, der ist leider auch mit schon relativ jung, mit 50, 55 gestorben. Der hat da damals die Klasse geleitet, hat gesagt, gut, dann kommt er erstmal zu mir. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange dauert es, bis ich in der öffentlichen Klasse bin? Er sagte, ja, wir hospitieren so ein bisschen, aber so, ja, ein Schuljahr, halbes Jahr oder so dauert das. Und ich so, mein Freund, damals hätte ich gesagt, ich habe ADS, wir sind vor 6 Minuten schon in der öffentlichen Klasse. Und das hat 6 Wochen gedauert und dann bin ich fest damals zu Herrn Burbach in die Klasse gekommen. Und ich habe ja nie wirklich für meine Klausuren gelernt, hatte dann gerade Naturwissenschaft war jetzt nicht meine Superfächer und habe dann in der Nachprüfung in Englisch damals, die extrem gut gelaufen ist, habe ich dann noch eine 3 bekommen und durfte auf der Hauptschule dann in die Klasse 10b. Für alle, die das nicht kennen, es gab 10a und 10b. Ich weiß nicht, wie das heute ist, gibt es aber immer noch. 10a ist Hauptschulabschluss auf der Hauptschule. Ja. 10b ist Realschulabschluss auf der Hauptschule. Und dann gab es noch 10b mit Qualifikation. Das heißt, das ist dann die Qualifikation, dass ich nach der Hauptschule eben direkt aufs Gymnasium sogar durfte.
Ja.
Das war für mich aber nie eine Option, weil ich war immer fachorientiert und bin dann auf die höhere Handelsschule nach Hilden gegangen, bin dann auch entlassen worden nach Hause zu meiner Mutter, was ja irgendwie auch gut geklappt hat, glaube ich, bis heute einigermaßen.
Ja.
Ja. Und habe dann halt mein Fachabitur gemacht. Genau. Also das, und auch da muss ich dir sagen, das klingt jetzt einfach auch für mich so im ersten Blick, ja, okay, die eine oder andere Schwierigkeit. Nur ich war in einem Heim, wo 99% der Leute eben auf der Sonderschule waren oder in einem der Ausbildungswerkstätten. Die haben auch damals Ausbildungswerkstätten gehabt. Ja. Und 1%, also in unserer Gruppe waren das 2, waren auf der öffentlichen Schule. Bedeutet also, in der öffentlichen Schule waren wir die scheiß Halveshofer. Also die standen, keine Ahnung, 10, 20 Jahre vorher, standen die jeden Tag in der Zeitung, weil das war schon harter Tobak, der da rauskam an die Jugendlichen. Und den Ruf hatten wir auch. Und im Heim waren wir aber die auf der öffentlichen Schule. Das heißt, wir hatten, wenn mir ein Migrantenkind sagt, weißt du, Matthias, ich kann nicht in die Türkei gehen, da bin ich der Deutsche, und der Deutsche bin ich der Türke. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, das so antizipieren zu können.
Ja.
Aber so ähnlich ist es schon. Du hattest nirgendwo eine Heimat. Da, wo du gewohnt hast, wurdest du nicht akzeptiert, weil du auf der öffentlichen Hauptschule warst.
Ja.
Und auf der öffentlichen Hauptschule warst du das Heimkind. Und was hat mich dann irgendwann... Was hat mich hochgebracht? Das hat mich in Traum hochgebracht. Ich bin ganz schlecht im Ziele setzen, aber ich habe ein Ziel damals gehabt. Und zwar bin ich mit meiner Mami 2014 nach Mallorca geflogen. Oder 13 war das sogar, als ich da hingekommen bin. Und wir sind da hingeflogen auf meinen ersten Flug. Und dann habe ich irgendwann den Airbus A320 gesehen. Da habe ich gesagt, ich will Verkehrsflugzeugpilot werden. Ja, klar, du bist auf der Hauptschule Psychokind. Klar, das erste, also, geiles Ziel. Und ich habe es nicht geschafft, aber es hat mich immer getragen und es hat mir immer den Mut auch gegeben, ich muss Dinge machen, um dahin zu kommen, weil eigentlich habe ich dazu keine Chance. Wir waren im Berufsinformationszentrum in Solingen der Bundesagentur. Ja. Was habe ich mir angeguckt? Verkehrsflugzeugpilot. Da sagt die Sachbearbeiterin, also nein, sage ich doch. Ja, da musst du ein Abi fahren. Ich so, wo ist das Problem? Du bist auf der Hauptschule. Ja. Das wird irgendwie gehen müssen. Also ich habe schon immer, auch was das Thema Mut und Chancen angeht, da habe ich eine andere Hemmschwelle. Ich sehe viele Dinge gar nicht, wo andere sagen, da kannst du nicht weitergehen.
Ja.
Das geht nicht. Da gehe ich dann trotzdem weiter. Und hinterher, wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, nochmal gut geendet.
Ja, wenn du das mit dem Hauptschüler erzählst, muss ich dann denken, dass ich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Studium hatte, der auf der Hauptschule war und heute Professor ist, ja.
Geil.
Ja.
Genau. Und ich sag dir eins, Hauptschul- und Sonderschullehrer waren für mich immer die Besten, weil die haben immer das unterste Drittel der Bevölkerung gehabt und haben dort geguckt, dass aus den Leuten was wird. Und das waren, also auch damals noch, wir hatten auch damals gemischte Klassen mit Migranten, wir hatten nie ein Problem. Also wenn heute gesagt wird, oh ja, ich habe Angst. Nee, wir hatten immer, also wir hatten bestimmt 30, 40% waren bei uns aus Migrantenfamilien oder der eine Lehrer nannte es Rucksackdeutsche, die Aussiedler. Immer, also wir hatten nie ein Problem. Es war eine geile Zeit auch Hauptschule. Also wenn ich mir die Abiturienten angucke, wie die geschwitzt haben und was die gelernt haben, was die heute null brauchen, da habe ich damals schon gesagt, also ich habe eher die Sparschulen gehabt und bin trotzdem was geworden.
Genau. Also das heißt ja im Grunde, dass du dich so in deinem Leben so ein bisschen durchkämpfen musstest, vor
Ja.
allem auch von Stigmata, ne, befreien musstest, oder?
Nur, ne, adoptiert, Heimkind und
Zwischen
diese
den,
Sachen, ne? Also.
ne, das ist ja dann jetzt nicht cool. Interkulturell, aber irgendwie, ne, die Zugehörigkeitsgruppen und dann die Zuschreibungen und so weiter, ne?
Ja.
Ja. Und da hast du dann für dich, höre ich so raus, gelernt, also du hast ja gesagt, das war auch so irgendwie so ein Überlebenskampf im Sinne
Ja.
von, ja, sich irgendwie durchsetzen können, gesehen werden und dem etwas, also ich glaube auch vor allem ernst genommen zu werden und gehört zu werden und mit dem, was dir wichtig war in den
Ja.
Situationen, oder? Und nicht abgestempelt zu werden.
Ja.
Ja.
Ja. Jetzt habe ich den Namen Jenny Elvers. Liebe und Grüße gehen raus an Sie.
Ah, okay. Das ist glaube ich, eine deutsche Schauspielerin, ne?
Ja.
Blonde Haare, ne?
Ja,
Hat den,
und
ja,
ich habe
genau.
die damals und habe dann irgendwie, das habe ich voll geheult gesagt, sorry, aber das ist gerade so emotional, das ist gerade so das Omega, habt ihr das denn dann
Ja.
erzählt? Sie so, ach, wie cool ist das denn,
Ja.
dass ich dich auf dem Weg nicht wissend begleitet habe. War, ja, das war irgendwie
Ja.
gut, genau, Jenny Elvers war das, ne, die ja auch ziemlich einiges erlebt hat, ne,
Ja.
sage ich mal, die auch immer schön durch den Kakao gezogen wurde, leider.
Und das zu beobachten hat dich inspiriert oder du konntest da mitfühlen, weil du so für
Ja,
dich das so
und
ähnlich war.
ja, oder auch jetzt mit Nadel,
Ja.
wo also Menschen, also ich kenne auch Menschen, die sie persönlich kennen, das ist, ja, die war völligst durch, aber das war ein ganz, ganz lieber Mensch. Und
Ja.
es ist so traurig, dass wir psychische Krankheiten eben in diesem, und das weißt du ja selbst auch am besten, aus deiner Arbeit heraus, also auch PTBS, ne, gerade bei
Ja.
Soldaten oder so, haben wir jetzt erst einen
Ja.
Veteranentag,
Ja.
dass wir nicht akzeptieren. Ja, wenn du ein weggeschossenes Bein hast, dann wirst du von hier bis nach Jericho mit Lametta behangen. Aber wenn du
Ja.
zurückkommst, Menschenleben gerettet hast und einfach durch bist im Kopf, ja, dann, ach, Psycho, nee, lieber nichts mit dem zu tun haben, nachher tötet der dich noch oder sonst was. Und ich finde das in diesem Land so schlimm, dass wir über psychische Krankheiten wenigstens mal reden können, aber
Ja.
du kannst dir den härtesten Pilz sonst wo geholt haben. Die
Ja.
Beschreibung dessen ist noch lange nicht so schlimm wie, ja, mir geht es jetzt gerade mal schlimm und ich habe mal 2 Wochen Selbstmordgedanken gehabt, ist aber wieder alles in Ordnung.
Genau. Und weil das eine können wir sehen, ne, so sachlich physisch, ne, das Bein ab. Und was im Kopf abgeht, können die Menschen nicht wahrnehmen. Und deswegen ist mir ja das Thema Empathie schenken so wichtig, weil ich glaube, über die Empathie können wir uns halt auf dieser Ebene begegnen und anfangen zu verstehen und zu sehen.
Genau. Übrigens auch der zweite Schritt des FBI Behavioral Change Stairway Models,
Aha.
das ja für Geiselnlagen auch benutzt wird, hat der Gary Noesner auch erfunden. In der zweiten Stufe ist Empathie dran. Erste Stufe,
Ja.
hinhören, nicht werten.
Genau.
Zweite Stufe, Empathie. Dritte Stufe, Rapport.
Ja, genau.
Also auch jetzt für jeden, der Coach ist oder so, du ja auch. Also, ja gut, das ja, mache ich ja jeden Tag. Ja, damit werden Geisellagen aufgelöst. Ja.
Die Herausforderung ist dann auch noch, das ist dann, also du kannst die 3 Schritte können. Und dann ist für mich der nächste Schritt, Ausdauer zu entwickeln. Also die Kapazität, den Raum zu halten, weil du ja nicht weißt, wie lange braucht jemand gehört werden, bevor ich in empathische Verbindung gehe,
Genau.
um dann den in das Gemeinsame reingehe. Genau.
Und bei Geisellagen in Amerika im Schnitt 2 Tage.
Oh, und das ist ja schon schnell bei so einer hochdynamischen, gefährlichen Situation.
Ja, also, und die sind halt die meisten, also Empathie oder auch Emotionen, das ist ja auch die Grundlage auch meines
Ja,
Arbeitens
ja,
bei
ja.
Psychologie, die verkauft,
Ja.
ist halt eben auch der Auslöser für die Geisellagen. Das sind in 99% sind es A, Männer oder sogar noch mehr, also es sind ein paar Frauen, die das mal machen,
Ja.
aber meistens Männer und dann irgendwelche, ja, Dinge, die sie emotional nicht verarbeiten können, wo ich dann auch immer sage, der Empathieschenker muss oder verhandeln. Ein Freund von mir habe ich einen Podcast, C2, Beste kommt zum Schluss. Da sagt er auch, wir müssen verhandeln ab dem Kindergarten lehren. Und zwar nicht um des Verhandelns willen, sondern was sind denn die Grundlagen? Die Grundlagen sind, Erstens, wertschätze dein Gegenüber. Was sind die Interessen der anderen Seite? Die musst du kennen und verkaufst denen dann das, was du willst, zu deren Preis, das, was sie wollen, zu deinem Preis. Ja. Und vor allen Dingen die eigene Emotion und die andere unter Kontrolle zu kriegen. Und wenn wir das ab dem Kindergarten professionell irgendwie mit reinkriegen würden, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir eine andere Gesellschaft haben. Ja. Also es gibt ja auch gerade die ganzen Diskussionen, und verbieten wir dies und das. Und ich sage, das sind alles nur Ergebnisse, wo wir vorher Fehler gemacht haben. Ja. Du kannst verbieten, wen du willst. Das Problem ist immer noch da. Die Ursache ist immer noch da. Und lasst uns endlich mal, und da habe ich die Keynote auch im Saarland jetzt gehalten, daran arbeiten, dass wir unser Schulsystem weiterentwickeln und das Thema Empathie, Emotionen mit reinnehmen. Und zwar auch schon in der Lehrerausbildung. Wenn die in den Unterricht kommen, ihr habt eine Lehrerin gehabt, die sagt, das glaubst du nicht, du bist durch. Wenn du dich da nicht abgrenzen kannst, nicht resilient bist, das sind die meisten nicht. Das lernt dir keiner. Wo lernst du es? Auf welcher Schule? Ja. Ich habe es gelernt auf der Sonderschule.
Weil du musstest dort für deine Bedürfnisse einstehen, sonst wärst du untergegangen, überleben, ne? War das? Ne,
aus der Not. Und ich durfte halt auch nicht überkompensieren. Das heißt, da hatte ich Profis, die eben, also eigentlich brauchst du Sonderschule, Schullehrer in den normalen Schulen. Du musst die Sonderschulausbildung teilweise jedem normalen Lehrer angedeihen lassen, damit die eben auch das Wissen weitergeben können.
Also die Lehrer müssen ja auch für ihre Bedürfnisse dann quasi in Verbindung mit ihren Bedürfnissen den Raum halten. Ja. Weil,
genau.
Also ganz kurzer Satz, ich habe letztens mich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt und bin dann kurz zusammengefasst zu der Erkenntnis für mich gekommen, wie soll ich andere Menschen lieben, wenn ich mich nicht selbst lieben kann, ne?
Ja.
Jetzt auf Bedürfnisse übertragen, wie soll ich über Bedürfnisse mit anderen verhandeln, wenn ich mit meinem Bedürfnis nicht in Kontakt bin, dann habe ich gar nicht die Verhandlungsresonanz.
Wenn ich noch nicht mal Bedürfnisse definieren kann bei mir selbst, dann werde ich sie bei den anderen auch nicht sehen und nicht.
Genau.
Und das lernst du, sowas lernst du übrigens auch im professionellen Verhandlungstraining. Ne? Und es ist klar, wenn du nicht professionell ausgebildet bist im Verhandeln, gibt es Studien zu, zwei Stück sogar aus Deutschland von zwei Professorinnen, dass wenn du nicht professionell ausgebildet bist auf Basis von wissenschaftlichen Errungenschaften, also so eine zweitägige Harvard-Ausbildung oder die gibt es ja auch bei mir oder auch bei anderen, die reichen übrigens schon, um signifikant bessere Ergebnisse zu bekommen. Ja, und in Zahlen ist,
entwickeln,
bitte?
Weil du das Bewusstsein entwickelst. Dann.
Ja, genau. Und in Zahlen bedeutet das, gab also eine Studie, da sollten halt Leute, die schon lange verhandeln, also CEOs, CFOs, Einkäufer und so, ne, die richtig gestandenen, mussten die halt einen Case verhandeln. Und drin waren 14,7 Millionen Euro oder so, irgendwie sowas. Und im Schnitt wurden gerade mal 7,5, 7,8 oder so verhandelt, oder knapp 8. Ja, also 40% des ganzen Wertes wurden nicht gesehen und somit nicht verhandelt. Das heißt, das kostet Geld. Jetzt kann sich jeder draußen mal überlegen, wann er verhandelt und kann einfach mal pauschal sagen, 30%, sind wir mal nett, nicht 40, 30% dessen, was ich da gerade habe, könnte ich nochmal oben on top schlagen, draufschlagen, wenn ich mal zwei Tage mich mal mit dem Thema Verhandeln in irgendeiner Art und Weise befasst hätte. Und da kommt es zu Emotionen wieder, ne? Emotionen, Wertschätzung der Gegenseite.
Ja, genau.
Ja?
Ich fasse das nochmal zusammen, ne? Also weil wenn wir über Geld reden, dann ist das für mich so die Strategie, ne? Also Geld als universelle Strategie zur Erfüllung von Bedürfnissen. Und du hattest ja auch gesagt, ne? Die Fähigkeit zu lernen, schon in der Schule zu verhandeln. Und ich verstehe dich so, es geht ja vor allem darüber, über die Bedürfnisse zu verhandeln, nach dem Motto, was ist dein Bedürfnis, was war mein Bedürfnis? Und wie handeln wir im Miteinander, sodass unsere Bedürfnisse erfüllt sind und wir uns gegenseitig sehen, wodurch für mich halt Wertschätzung einsteht. Also ich schätze dein Bedürfnis wert, ohne dass es zu bewerten ist, sondern das ist einfach dein Bedürfnis. Das hat genauso viel Respekt verdient wie meins, was ich auch bewusst haben muss, damit ich das auch in die Waagschale legen kann. Ne? Und dann habe ich noch gehört, es ist auch wichtig, dabei wahrzunehmen, wenn ich in diesem unsicheren Raum bin, welche Emotionen mich da leiten.
Ja. Ne?
Und ich habe gerade noch gedacht, und weil du ja, ne, das, wir beobachten das ja wenig, dass das berücksichtigt wird in der Praxis, glaube ich, ne? Und dass es halt wichtig ist, also ich glaube, es braucht diesen sicheren Raum, wo Menschen sich auch trauen, damit zu zeigen, ne? Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber was ich dann eher so erlebe, ist, dass die Leute voll reinknallen, ja, und in den Disconnect gehen oder sich selber rausnehmen, weil sie irgendwie Ängste kriegen und sagen, oh, ich muss schon hinter mir haben und ich gehe raus. Und gar nicht in die Verbindung kommen, über das zu reden, was im Raum ist. Du hast es gerade beschrieben mit 30%, die wir gar nicht wahrnehmen, über die wir gar nicht, da kommen wir gar nicht erst hin, um darüber zu verhandeln oder zu reden.
Und das Ego, ne? Also wir hatten dann so als Feedback ein krasser Top-Manager, der da war, der also 4000 Mitarbeiter hat, sagt so, ja, für mich heute hängen geblieben, Ego an der Garderobe lassen.
Ja. Was tritt denn stattdessen dann in den Raum, wenn ich das Ego an der Garderobe abgebe? Was für ein Raum öffnet sich denn dann?
Also es ist immer die Frage, wie ich Ego definiere. Da gibt es ja auch
Ja.
verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt mal, also in dem Kontext war Ego negativ. Ja, also das Ich, also das typische Trump-Ego hat jeder von uns, auch wenn wir es uns nicht zugestehen wollen oder viele, die ihn total doof finden, sich das nicht zugestehen wollen. Aber das Ich, was er eben auch sehr laut und nach draußen publiziert, irgendwie von sich gibt, das haben wir alle. Und das müssen wir eben da weglassen. Wir müssen schauen. Als allererstes, auch wenn ich auch in den Beratungen bin, ist die allererste Frage, was sind eigentlich die Bedürfnisse deines Verhandlungspartners? Da gucken die mich alle erstmal ganz komisch an. Naja, ich will das, das ist mir vollkommen egal, was du willst. Wir wollen erstmal wissen, was ist denn bei der anderen Person? Was ist der Mehrwert, der Vorwand? Was sind die wirklichen Gründe? Und da ist ganz viel Zeit, verwenden wir darauf.
Also
Das,
zuhören,
was
um den
ich
anderen
will, das ist
mit.
so ganz ehrlich, da gucken wir nochmal drüber, vielleicht haben wir nochmal eine andere Idee. Das ist so der kleinste Teil, ehrlich gesagt. Wir befassen uns sehr viel mit anderen, um eben zu verstehen, wie wir den anderen, weil wir brauchen das Ja von der anderen Seite.
Ja.
Ja, das heißt, wir sind ganz viel im anderen drin, gedanklich. Und die meisten gehen rein und sagen, ja, ich will das, das, oder der will bestimmt das, das, egal, aber das bin ich wert. Punkt. Und der Chef des Coworking Spaces hier in Solingen, der Philipp, der war damals bei mir auch in der Beratung. Und dann habe ich ihm gesagt, im Notfall fragst du einfach deinen Vorgesetzten, was ist dir denn wichtig? Frag das doch mal. Und
Genau.
das hat er gemacht. Und das Feedback war, mich hat noch kein Mitarbeiter gefragt in der
Was mir wichtig ist.
Gehaltsverhandlung, was ist mir denn wichtig?
Genau.
Und das fand er extrem gut. Und diese Frage können wir doch mal auch stellen. Also, ne, kann man auch in der Partnerschaft mal stellen. Wir haben auch gerade einige Diskussionen, wo wir uns gegenseitig die Frage öfter stellen. Und ja, das ist extrem wichtig. Und danach hat er eben, er wollte nur ein bisschen mehr Gehalt, dann hat er den gesamten Bereich bekommen. Sage ich, super, da bist du jetzt Top-Führungskraft.
Genau. Jetzt will ich noch mal eine spitze Frage stellen zur Differenzierung. Ne? Wenn ich dir zuhöre, also meine Resonanz ist, dass es dir nicht letztlich darum geht, dass er jetzt den Bereich bekommen hat oder dass er mehr Geld bekommen hat. Also bei Verhandlungen, wenn wir auf der Sachebene sind oder Ego, was ist für mich drin, was kann ich rausziehen? Ne? Und deswegen.
Finde ich geil, freue ich mich drüber. Das ist das, was man draußen noch verkaufen kann. Ey.
Aber das ist ja auch das, wo man meistens, wenn wir über Verkaufen reden, ne, wie
Ja,
kriegst du am
genau.
meisten raus für dich?
Das sind
Das
die
ist ja das
Ergebnisse, genau.
Gegenteil. Und ich habe jetzt so die Vermutung, intuitiv, wenn ich dir zuhöre, weil da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, dass es dir dabei um was anderes geht, warum du das so machst, wie du es machst. Kann das sein?
Das ist eine gute Frage. Jetzt, wo du es gerade reinbringst. Vielleicht ist da der Gutmensch in mir drin, der die Welt ein bisschen besser machen will, dass die Leute einfach mehr miteinander Lösungen finden und sich auch gegenseitig mehr hinhören. Und ja, glaub schon, weil das ist mein Ansatz. Also in jedem meiner Beratungen fange ich auch mit einem Werte-Workshop an. Die meisten Frauen kündigen danach übrigens ihre Jobs, die aktuelle auch. Ja,
Weil
weil.
sie realisieren was, ne?
Ja, meine allererste Klientin hat dieses Wertespiel Weihnachten, Silvester mit der ganzen Familie gemacht. Ich muss doch auch mal wissen, was sind denn deine Werte? Was ist dir denn wichtig? Weil sie hat mich damals gefragt, Matthias, ich würde gerne Familie hier reinschreiben, sage ich. Würdest du oder willst? Ja, ich will, aber ich habe ein Problem. Sage ich, was denn?
Wertekonflikt.
Nein, was heißt denn Familie?
Ach so, okay.
So, und dann habe ich gesagt, ne, also wie gerade, Ego, sage ich. Ja, dann erzähl doch mal. Ich hätte sagen können, was ist deine? Nee, ja, aber dann muss ich ein Kind haben und bla und bla. Und sage ich, okay. Das ist die allgemeine Definition. Vater, Mutter, Kind. Da haben wir genügend Diskussionen unter der Regenbogenflagge mit. Was ist sie für dich? Ja, für mich ist das, keine Ahnung, mein Hund, meine Katze, mein Freund und meine Familie. Sage ich, gut. Dann schreib das bitte rein. Deine Definition. Es geht nur um deine Wirklichkeitskonstruktion. Wir sind hier nicht in einem strafrechtlichen Bereich nach dem Motto, na, also wenn ich eine doofe Person in den Kopf abschneide, ist das kein Mord, sondern Selbstschutz. Ja, Das haben andere auch schon gesagt und sitzen im Knast. Sondern es geht nur darum, wie definierst du für dich einen Lebensbereich?
Genau.
Und da war sie so glücklich drüber, dass endlich jemand sagt, was ist denn deine Definition und nicht, was wollen die anderen? Das ist ja das Schlimme. Also auch bei mir, ich habe ja mit 35 keine Kinder gekriegt, weil ich sie unbedingt wollte, sondern weil, also ich dachte, ich wollte sie damals, sondern weil ich seit 30, also weil im Heim habe ich gesagt, mit 30 will ich verheiratet sein und zwei Kinder haben. Das Schlimmste, das was wir in ist, der ne? Gesellschaft haben, ist, dass du musst das so machen oder dieses ungelebt. Ich habe jetzt mit einer gesprochen, mit der Chefin des der Wirtschaftsjunioren vom oder Vorsitzenden vom Saarland, mit der Jennifer, und dann sagte sie, ja, ich habe jetzt gekündigt zum Ende des Jahres, dann haue ich ab, gehe ich erstmal auf Reisen. Sag ich, geil, wie alt bist du? Ja, 35. Sag ich, cool, beste Alter. Sagt sie, ja, alle um mich rum, was ist mit Kindern? Und dann such doch jemanden, wo es sicher ist, auch ins Amt. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie viel von außen eigentlich erwartet wird von Menschen, die ja selbst nie wirklich mal Wertecoaching oder so in der Schule hatten. Natürlich laufen wir in eine Richtung und wenn es dann halt doof läuft, wie halt in den letzten Jahren, dann hinterfragen wir eine ganze Menge. Und auf einmal haben wir dann eine ganze Menge Menschen, die professionelle Hilfe brauchen, die wir gar nicht ableisten können.
Sinnkrisen.
Ja, Sinnkrise. Ja, aber wie sind wir darauf gekommen? Ich habe ihr den Raum gegeben, für sich ihre Werte zu definieren und zu sagen, was ist für dich eine 0? Was ist für dich eine 10? Wo bist du gerade? Was trägt dazu bei? Was fehlt noch? Und das war so wertvoll auch für sie, weil das machen wir eigentlich nur fürs berufliche System. Das kannst du überall machen. Wenn ich in Podcasts gehe, was ist mir wirklich wichtig? Ja. Was ist in Teams? Was ist mit meinem Freund? Was mit meiner Familie?
Das ist ja tatsächlich die Frage, die ich auch am Anfang immer stelle, nicht?
Ja, geil, ne? Guck mal, so, wir mochten uns ja damals schon, ne?
Und jetzt ist die Frage, ich stelle jetzt tatsächlich, weil, guck mal, ich spiegel dir was zurück, wenn ich darf, ja? Ich habe ja dir die Frage gestellt, ne, was bewegt dich, warum ist dir das wichtig und auch warum du das erzählt hast, wo du gesagt hast, coole Frage, weiß ich gar nicht so. Du hast sie mir jetzt mit einem Beispiel im Außen erklärt, einer Kundin von dir, ne? Was erfüllt sich denn für dich, wenn ich erlaube mir mal eine vertiefende Frage zu stellen.
Ja.
Wenn du diese Erfahrung, diese Begleitung, das Erlebnis mit dieser Kundin hast, was erfüllt sich für dich, wozu trägst du dadurch bei, also welches Bedürfnis nährt sich dadurch bei dir?
Ich guck mal eben aufs Motivkompass.
Ich habe noch einen Impuls dazu, der dir vielleicht helfen kann, wenn du hören magst. Ich hatte nämlich das Bild, als die Frage mir aufkam, ist, was, wenn ich an deine Geschichte der Jugend, des Großwerdens denke, ist meine Resonanz, dass du da etwas erlebt hast, wo du auch für dich vielleicht unbewusst die Erfahrung gemacht hast, das fehlt mir in der Welt. Ja, und dazu möchte ich beitragen. Das ist so meine Resonanz, wenn ich dir zuhöre. Und deswegen kam die Frage, das, was du tust, wozu trägt das bei? Ne? Also was nährst du jetzt nach gesellschaftlich oder was ist also dein Beitrag, ne, in die Gesellschaft durch dein Tun, was vielleicht da seine Wurzeln hat, weil du erfahren hast, da gibt es zu wenig von, da hätte ich gerne mehr. Sei es die Empathie in Schulen und so weiter, weißt du?
Mhm.
Oder im Verkauf.
Auch Selbstresilienz der Menschen, also, ne, also auch meiner Klienten, weil was ich immer so schlimm fand, ist die Erwartungshaltung der anderen. Ich komme aus der Beamtenfamilie bin ich ins Ausland gegangen, war 1,5 Jahre Animateur und Chefanimateur, Frodo's und Fuerteventura. Das war meine Mutter. Nicht in die Rentenkasse einzahlen, nicht dies, paar Schulden, Gottes Willen, der Junge. Ne, als ich dann studiert habe, war dann wieder alles gut. Aber diese Erwartungshaltung von außen, und ich finde es viel schön, also ich bin überzeugt, dass wenn wir Menschen eben danach fördern, was sie wirklich gut können und wozu sie auch Bock haben, also intrinsische Motivation, ne? Daniel Pink, das Buch Drive ist da auch ganz gut, dass wir dann auch eine andere Gesellschaft haben. Weil wenn wir Menschen in eine gewisse Richtung bringen wollen, dann sind es irgendwann, das war es bei mir übrigens auch in der systemischen Coach-Ausbildung, dann die Werte, die uns irgendwann an den Rand der Existenzkrise bringen. Weil wir die zwar nicht vor uns haben, diese Werte, aber trotzdem haben wir sie irgendwie. Und ich glaube, dass unser gesamtes Nervensystem das schon versteht, wenn wir Dinge machen, die nicht mit unseren Werten konform laufen. Das muss jetzt nichts Extremes sein. Ne, dass keine Ahnung, Kindergärtner jetzt zum Serienmörder wird, der sizilianischen Mafia oder so. Also, ne, sondern wenn wir Dinge tun, also ich war zum Beispiel damals bei Accenture auch, Und dann bin ich in Projekte gekommen und wollte Menschen unterstützen in der agilen Transformation. Ich habe deren Schmerz auch gesehen. Und ich bin da hingekommen und dann haben die Vorstände gesagt, ja, wir sagen jetzt erstmal, was sie machen hier, damit das läuft. Sage ich, nee, ich bin hier der Experte, ich sage Ihnen, was Sie brauchen. Und dann bin ich daran auch ein bisschen zerbrochen. Daran hat es nicht viel geändert, aber die Firmen sind schon ein bisschen anders geworden. Das, ne, die wollen schon ein bisschen mehr. So ist es jetzt nicht mehr ganz, aber da habe ich damals in der systemischen Coach-Ausbildung gemerkt, dass meine Werte so hart getriggert werden, weil ich sehe, was das eben auch aus Menschen macht, wenn ich eine Transformation habe, eine digitale, agile, wo ich die Leute nicht mitnehme, wo ich sie nicht vernünftig betreue. Also ich habe da im Springer Gabler Verlag auch zu veröffentlicht, warum diese Transformationen nicht funktionieren und wie wir das verhindern können. Und genau, das wertebewusster werden.
Und was sind deine Werte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wusste, dass die Frage kommt. Und du hast ja auch vorhin das im Außen genannt. Also im Außen mache ich eine ganze Menge und verbessere die Welt. Eigentlich dürfte ich auch mal irgendwann bei mir selbst anfangen. Und nach der Keynote hat mich jemand gefragt, was ist eigentlich Heimat für dich? Und da habe ich gesagt, keine Ahnung. Also es gibt Dinge bei mir, die ich selbst noch nicht weiß. Da bin ich allerdings mit dem Traumatherapeuten auch dabei, das aufzuarbeiten. Das ist aber ein Pain in the ass, ehrlich gesagt.
Ich kann dir einen Impuls, also eine Resonanz geben, wenn du hören magst. Also spontan, als du die Frage gestellt hast, was ist Heimat für mich, kam bei mir das Wort, das ist, vielleicht ist es das, also geh mal in Resonanz damit, bei mir selber ankommen. War so mein spontan, als
Ja,
ich die
doch
Frage.
mal, Werte habe ich mal gemacht übrigens. Mut, Gerechtigkeit, Freiheit. Das waren so die ersten drei, wo ich dann ganz zum Schluss bei stecken geblieben sind. Also Mut als erster. Das war auch damals diese kritische Situation. Ich stand vor drei Weltenmodell, kennst du? Ne? Wert in der, in der, in der, in der Mitte. Also das machst du im Endeffekt, um zu gucken, wie viel deines Lebens nimmt welcher Bereich in der Zeitschiene auf. Ne? Also deine eigene Profession, berufliche, Familie, ne? Diese Jobs und in der
Also
Mitte
diese
Werte.
Welten,
Und
okay, ja.
ich konnte es alles machen. Ich habe einen Tag vorher mit der Grünen-Vorsitzenden der Grünen in Düsseldorf gesprochen, über Werte, genau darüber. Und dann stand ich vor diesem Flipchart und habe 2 Tage nur geheult und konnte da in dieser Session nichts reinschreiben. Also es geht, ich wusste es, ich konnte es nicht hinschreiben. Also das war eine Situation, wo ich gesagt habe, Alter, das war auch so ein richtig krasser Trigger, dass ich dann auch gekündigt habe bei Accenture. Und nichts Neues, hatte frisch geschieden, die ganzen Schulden übernommen. Ne? Aber es war egal, einfach machen. Und dann habe ich Mut reingeschrieben und gesagt, das gilt immer. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn auch andere dieses Problem haben. Und dann habe ich das mal mit einer anderen Teilnehmerin auch getestet. Wir mussten ja auch uns gegenseitig coachen. Und da sind krasse Sachen bei rausgekommen, auch die war im Scheidungsprozess, wo ich gesagt habe, geil, du kannst mit so einem Mini-Werte-Coaching das Leben von Menschen grundlegend weiterentwickeln und verbessern. Wie geil ist das denn bitte?
Was erfüllt sich dadurch für dich?
Für mich, ich trage zu einer besseren Zukunft bei, zu einer besseren Welt. Also so ein, ja, ich bin jetzt auch so ein kleiner Gutmensch. Und das freut mich. Und es gibt ein bisschen was zurück, weil ich sage immer, ich habe ganz viel bekommen von Menschen, die wenig Geld bekommen haben und die sich mit mir abgemüht haben, damit das rauskommt. So ein bisschen zurückgeben. So ein bisschen zurückgeben. Auch. Weil die Möglichkeiten habe ich und dann finde ich, dann gebe ich ein bisschen was zurück.
Ich habe zwei Wörter die ganze Zeit als Werte im Kopf, wenn ich dir zuhöre. Die würde ich dir gerne mal zurückgeben und du kannst gucken, ob das Resonanz hat. Bei mir kam an, also weil im Gespräch habe ich das so rausgehört, einmal Vertrauen und Verbindung, Verbundenheit.
Ja, für mich auch ganz schwierige Werte, also die zu leben. Extrem.
Das wäre für mich der zweite Schritt, aber die Frage ist, gehen die in Resonanz im Sinne, dass dir das wichtig ist und dass die vielleicht die Sehnsucht ist? Warum?
Genau, und dann, ne, Vertrauen, Verbindung und dann kommt die Heimat auch. Also,
Genau.
ne? Also,
Genau.
ja, genau. Ja, guck mal hier, Live-Coaching im Podcast. Ja, stimmt, weil irgendwann kommt dann eben auch die Heimat. Und ich grenze mich immer ein bisschen ab. Also, es ist auch ein aktuelles Beziehungsproblem. Also, war es immer. Ich habe es halt nur nicht so wahrgenommen. dass ich dann nicht über eine bestimmte Schwelle gehen kann oder will. Ich sage mal will. Können kann ich das bestimmt. Weil du gibst ja dein Leben dann auch zum Teil oder Teile deines Bereichs, Lebens oder des Bereichs irgendwie auch in die Hände von jemand anderem. So, wenn man es mal imaginär sieht. Und ich musste immer auf, ich war immer auf mich alleine gestellt. Immer. Und das ist halt, und wenn ich mich verlassen habe auf andere, war es oftmals.
Also es ist gut, so zu handeln, aus dieser Geschichte heraus, weil es Sicherheit gibt, nicht?
Ja, deswegen habe ich halt auch hohen Respekt vor Menschen in Einsatzlagen, wie auch zum Beispiel, ne, bei den Soldaten, die sich dann auf 8, 9 andere im Squad, in der Einheit, im Bataillon, in die Bataillon ist, glaube ich, größer, dann eben verlassen müssen. Weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein Problem. Es gibt, ich habe mal, oh, da habe ich was Gutes. Ein Freund hat mal eine Kanban-Ausbildung besucht, und dann war ein ehemaliger Militärangehöriger da, also ein Hörer, und dann hat er gesagt, Vertrauen ist Folgendes. Wenn du in einer Gefechtslage bist und alle stellen sich mit dem Rücken zueinander, also bilden einen Kreis, und jeder hat seinen, nur seinen Abschnitt, und keiner knickt ein, und alle kommen lebend da raus, dann weißt du, dann hast du ein Team, das sich vertraut. Keiner guckt nach links oder rechts, sondern jeder weiß, dass für den Abschnitt, für den er verantwortlich ist, alles tut, um den zu verteidigen, damit kein Einfallstor kommt. Und das war eine krasse Beschreibung, wo es um Leben und Tod geht. Und ich bin mir sicher, dass es bei den militärischen Angehörigen ganz viele gibt, die genauso handeln, die also die 100% das Leben in die Hände von einem anderen legen, weil er es genauso macht.
Also von Soldaten, die aus dem Einsatz wiederkamen oder aus Gefechten, habe ich halt gehört, dass die gesagt haben, du kannst im Friedensbetrieb die Menschen so gut kennen, wie du möchtest. Erst in dem Einsatz im Gefecht
Ja.
weißt du, ob du ihnen vertrauen kannst, weil da ist dann die Prüfung sozusagen. Ne?
Genau.
Und nicht ohne Grund gibt es im Soldatengesetz einen Paragraph 12, Pflicht zur Kameradschaft. Also das ist ganz fest verankert.
Ja.
Guck mal, finde ich auch spannend, ne? Wie wir jetzt von deinen Werten jetzt da so wieder hingedriftet sind. Und wenn ich das höre, was du mir erzählst, dann sehe ich quasi das, was du sagst, das findest du extrem spannend. Was ich höre, ist, dass es halt wieder dieses Vertrauen,
Ja.
Verbundenheit, Kameradschaft, Zugehörigkeit, ne? Die Themen sind. Und ja.
Das war ich ja nie. Ich war
Genau.
nie, also ich habe Verbindung, Zugehörigkeit geschaffen. Und wenn ich jetzt mal sehr ehrlich bin, wenn ich also heute heißt das ja Community, wenn ich eine Community aufgebaut habe, dann bin ich irgendwann raus und habe die nächste aufgebaut. Jetzt kann man sagen, geil, das ist ein Aufbautyp. Und der macht das und auch erfolgreich. Jetzt kann man sich das Ganze hinterfragen und sagen, warum bleibt er eigentlich dann nicht als Mitführer, Anführer, was auch immer? Vielleicht, weil er es dann halten muss, und da fehlen ihm, also da hat er vielleicht Kompetenz zu, aber da braucht er dann Unterstützung, um das eben auch für sich selbst zu verarbeiten.
Ja, genau. Und ich habe jetzt rausgehört, ne, weil er das halten muss und das ja nach außen, aber nach innen, das kann ja auch ein Wunsch sein, warum sich solche Themen bewegen.
Ja.
Auch mal, wie sie den Wunsch nach gehalten werden, ne, nicht immer kämpfen, sondern auch wenn wir bei der Soldatenmetapher brauchen, auch ein Soldat braucht Ruhe
Ja.
bei aller Tapferkeit und Kampf. Ja, er braucht seine Regeneration, Erholung, auch wenn es in so einer Situation weit weg ist, aber wo ist dann mein Ort, wo ich zurückkomme und mich mal fallen lassen kann und selber gehalten werde, ne? Und du hast ja
Die
deine.
Safe Zone, ne? Wo ich sage, hier weiß ich, hier kommt jetzt kein Einschlag, hier kann ich mal 8 Stunden schlafen, ohne
Ja.
Angst zu haben, dass irgendwie ich nicht
Genau.
aufwache.
Und du hast ja deine Geschichte erzählt als Überlebenskampf, ne? Und deswegen war deine Strategie, die du so entwickelt hast, so, oder dein Ding. Ich komme durchs Leben, wenn ich die Bedürfnisse des anderen auch sehe. Vielleicht ist das das Geschenk, dass du diese Perspektive da mitnehmen konntest und da hingekommen bist in deinem Leben, weil andere ja anders verkaufen, ne? Also verkauft, also
Ja.
von der, also. so viel wie möglich rausziehen und ausquetschen, ne? Könnte ja die andere Strategie sein.
Ja, genau. Also ich habe ja viele Sachen aufgebaut und Menschen zusammengebracht und bin dann weitergezogen einfach. Und da gibt es auch noch einige Sachen. Aber also ich habe jetzt gerade mal, kommt mir so in den Sinn, weil ich ja gesagt habe, ne, ich war, also meine leibliche Mutter, die hat dann irgendwie die Community aufgebaut, hat sie noch ein bisschen gehalten, ist dann auch weggegangen.
Ja.
Ne? Also ich habe das ja schon sozusagen mit dem Lebensbeginn habe ich das ja so mitbekommen. Mein Vater war auch nur 3 Jahre da und aus verschiedensten Gründen ist er dann weitergezogen.
Ja.
Ne? Also ich habe das ja, also meine Mutter ist die Konstante gewesen.
Ja.
Allerdings auch bei ihr habe ich das ja auch so ein bisschen, dass die im Communities aufgebaut und Menschen geholfen hat und dann aber auch weitergezogen ist.
Ja.
Also das ist spannend. Deswegen ist ja auch dieses Heimat oder Ziele definieren. Ich erreiche alles, was ich mir nicht als Ziel gesteckt habe. Also sag mal, geil, wie schaffst du das? Sage ich, ich weiß nicht. Es ist nie ein Ziel. Und Ziele setzen ist seit 2 Jahren in der Traumatherapie mit Thomas Wissing mein Thema.
Das würde ja bedeuten, irgendwo anzukommen. Und ist das
Ja,
überhaupt
genau.
realistisch, dass man irgendwo ankommen kann? Wenn es
ja, und nochmal, ich hab damals gesagt, ich werde Verkehrsflugzeugpilot. Übergewichtig, Hauptschule, Sonderschule, Psychiatrie, weißt du? So. Und dann ist das daraus geworden. Das ist ja auch gut.
Manchmal ist es ja auch dann eine gute Strategie, sich ein unrealistisches Ziel zu setzen, damit sich die eigene Prophezeiung erfüllt.
Ja, oder vor allen Dingen, du musst ja höher springen und dann bist du irgendwann auf einem Level, wo du sagst, aber ist doch auch geil hier. Och, komm, dann bleiben wir hier.
Ja,
genau. Also, und das sind, also das Thema Ziele setzen und das torpediert auch meine Selbstständigkeit teilweise, weil ich immer von, also so wie ich das hinkriege, wie andere sagen, kenne ich keinen. Und ich sage, das ist aber ein hoher Stressfaktor.
Yes.
Weil du keine Planbarkeit hast, du hast keine Sicherheit und eigentlich, was eigentlich, ich habe 1,5 Familien, die ich damit durchziehe.
Ja. Und für,
das ist nicht ohne. Also,
eine
Safe Zone habe ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich nach Hause komme, meine Verlobte ist jeden Tag 24/7 mit dem Kleinen, der ist gerade extrem nölig.
Ja.
Ne? Den will ich dann auch mal abnehmen, aber dann fahre ich montags wieder um 3 Uhr morgens los zum Projekt.
Ja.
Also das ist schon, ich muss mich den Dingen stellen, weil es wird nicht besser mit 46. Ne?
Und und vielleicht ist es einfach der Flow, weißt du?
Hm?
Also, und nicht dieses tick, 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 sondern, also wir sind ja 8 Milliarden Menschen auf der Erde, wir sind alle unterschiedlich und ich glaube nicht, dass alle in dieses tack, tack, tack passen.
Nee. Und das ist ja das Nächste auch, dass die Lebenswirklichkeit von ganz vielen Menschen anders ist. Wir versuchen aber alle, und dann kommen wir wieder in dieses, ne, in dieses typische Wertekorsett oder ins Verhaltenskorsett zu packen. Ja, Vater, Mutter, Kind, du machst deinen Abschluss, geh studieren oder machst eine Ausbildung und dann kriegst du mit 25 bis 30 Kinder. Ja, natürlich, das braucht ja auch die Gesellschaft. Und es hat sich ja grundlegend geändert. Viele hinterfragen das System. Jetzt Hashtag Generation Z. Aber auch meine Generation, aber sie sagt, naja gut, jetzt bin ich auch zu alt. Und ich sage, warum? Du hast doch nur ein Leben. Du lebst jetzt noch 40 Jahre, bis du 90 bist oder bis du 80 bist.
Ja.
Also, du hast ja noch 40 Jahre, ja, aber nur noch 20 bis zur Rente. Glaubst du, dass in 20 Jahren Rente ist? Glaubst du da dran?
Ja,
dann änder doch was. Ja, aber ich habe doch Frau, Mann, Kinder.
Genau. Also eigentlich mache ich das ungern. Aber jetzt gerade, wir sind schon über eine Stunde unterwegs und ich will ja eigentlich nie länger als eine Stunde machen. Deswegen mache ich jetzt mal kurz einen harten Cut. Dumm, Ende. Weil ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter reden.
Und wir haben vorher schon eine Stunde geredet.
Ja, genau. Wir hatten vorher ein Gespräch schon, da haben wir auch schon gequatscht. Also ist im Flow, ne?
Absolut.
Also machen wir hier einfach mal einen harten Cut und wir quatschen so nochmal weiter irgendwann. Und meine Frage am Ende ist halt einfach, wenn ich die Frage jetzt stelle, du darfst einen Satz sagen, ja, ich bin jetzt mal streng. Meine eine Abschlussfrage ist, gibt es noch etwas abschließend, was du sagen müsstest? Da kann nämlich immer gerne mal wieder ein neues Thema aufgehen, deswegen ein Satz. Und die letzte Frage ist immer, weil es so meine Feedback-Frage ist, wie war es für dich beim Empathieschenker? Wie gehst du? Ja.
Also ich stelle 2 Fragen. Also erstmal der Empathieschenker. Ich bin ja ein sehr offener Typ und ich fand es geil. Einfach auch diese offenen Fragen, auch den Raum. Und ich habe einfach ausgespeichert, ob das jetzt logisch oder unlogisch war an manchen Stellen. I don't know. Ja. Ich höre es mir auch nicht an. Ich höre meine eigene Stimme nicht an. Aber es war abschließend, hat es extrem viel Spaß gemacht mit dir. Es hat mir auch eine Menge wieder selbst gezeigt. Also auch das Thema Verbindung, Vertrauen, Heimat. Also es gibt so Wochen, wo alles zusammenpasst und du sagst, jetzt gehe ich mit neuen Aufgaben raus. Danke, liebes, was auch immer. Also danke dafür. Und was ich, einen abschließenden Satz. du bist gut so, wie du bist. Und wenn du unzufrieden bist, dann schau genau hin und hol dir die Unterstützung, die du brauchst, um dich da weiterzuentwickeln. Aber du bist gut so, wie du bist. Punkt.
Lieber Matthias, dann danke ich dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, dich hier mir mit dem zu zeigen, was dir wichtig ist und dich bewegt.
Vielen Dank, lieber Sebastian.
Das war Episode 101, Verhandeln, um zu überleben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.